Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke. Im SBB-Podcast sprechen wir über berufliche Bildung und Digitalisierung. Heute begrüße ich Professor Dr. Frank Elster. Er ist Geschäftsführer der Jugendbildung Hamburg und er hat eine Professur an der NBS Northern Business School im Fachgebiet Soziale Arbeit. Herzlich willkommen, Frank. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dir.
Hallo, Daniela.
Wir haben uns vorgenommen, einmal natürlich das Thema anzuschauen, ein Jahr Corona, was hat das mit dem Arbeitsfeld zu tun, in dem wir tätig sind? Aber ganz zu Anfang würde ich bitten, dass du dich einmal vorstellst. Was hast du gemacht und wie lange bist du Geschäftsführer der Jugendbildung Hamburg?
Ja, also du hast schon gesagt, Frank Elster, habe meine Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich gemacht, habe dann auf Lehramt studiert, habe dann beschlossen, doch nicht Lehrer zu werden, habe Magister in Erziehungswissenschaften gemacht, Nebenfächer politische Wissenschaften und Soziologie. Ich habe dann mehrere Jahre an der Bundeswehr-Uni gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter und bin dann, glaube ich, 2007 in die SBB-Gruppe gekommen und seit 2009 bin ich Geschäftsführer von Jugendbildung Hamburg. Und seit 2017 habe ich nebenher eben noch die Professur an der NBS für soziale Arbeit.
Mhm. Das letzte Jahr war ja extrem herausfordernd und sehr ungewöhnlich. Wir hatten alle keine Pandemie in dieser Form bislang erleben müssen. Was war für dich besonders anders oder herausfordernd?
Naja, wir sind im März ja von einem Tag auf den anderen geschlossen worden. Das heißt, keine Teilnehmerin, kein Teilnehmer durfte mehr unsere Räume betreten. Und Jugendbildung Hamburg ist nicht so ganz klein. Wir haben ungefähr 1.000, 1.100 Tagesteilnehmerinnen und Teilnehmer, die von einem Tag auf den anderen ausgesperrt waren. Mhm. Und das war natürlich eine große Herausforderung, weil wir die ja weiter betreuen wollten und auch müssen. Sonst kriegen wir sie auch nicht bezahlt. Und weil wir aber auch wissen, wie sehr die jungen Leute uns brauchen. Und deswegen haben ganz viele Dinge, die wir so langsam angeschoben hatten in Richtung Digitalisierung, uns rechts und links überholt. Mhm. Und am meisten begeistert war ich von der Kreativität der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die quasi aus dem Stand heraus sich was überlegt haben, wie sie mit unseren jungen Leuten weiter zusammenarbeiten können. Das war wirklich wahnsinnig. Und wir haben dann erst so im Laufe des Jahres angefangen, diese vielen, vielen Stränge einzusammeln, zusammenzubinden, um aus dem, was da so plötzlich passiert ist, sowas wie eine Digitalisierungsstrategie draus zu basteln. Also man muss mal sagen, die Digitalisierung hat uns digitalisiert und nicht andersrum. Und die Strategie ist auch eher so erwachsen, dass wir dann geguckt haben, was funktioniert gut, was ist entstanden und wo können wir aufsatteln. Mhm. Das heißt nicht, dass wir vorher nichts Digitales gemacht hatten, aber es war immer so, wie soll ich sagen, es war eher so die Idee, da müssen wir auch mal was tun und wir überlegen uns was und denken mehr nach, als dass wir was tun. Und ab Mitte März war es genau umgekehrt, da hat keiner mehr gedacht, da haben einfach alle losgelegt.
Mhm. Und könntest du noch mal umreißen, was bietet die Jugendbildung Hamburg an?
Wir machen eigentlich alles für junge Leute zwischen 16 und 25, ein paar sind dann auch ein bisschen älter, die aus welchem Grund auch immer entweder noch keine Abbiegung in ihr späteres Leben gefunden haben oder vielleicht auch irgendwann mal falsch abgebogen sind. Im langläufigen Jargon nennt man sie benachteiligte Jugendliche. Ich finde diesen Begriff irgendwie nicht so schön, weil viele in der einen oder anderen Weise vielleicht auch ganz große Talente haben, die bloß irgendwie nicht so matchen mit dem, was die Gesellschaft oder die Arbeitswelt erwartet. Aber natürlich haben viele von unseren jungen Leuten, tragen die ganz schön was mit sich rum und also wirklich alles, was man sich vorstellen kann und das eine oder andere, was man sich vielleicht auch nicht vorstellen möchte, bringen unsere Jugendlichen schon mit, das ist wohl wahr. Und was machen wir? Wir machen eigentlich alles von Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, außerbetriebliche Berufsausbildung, machen Jugendsozialarbeit, Hilfen zur Erziehung, aufsuchende Jugendsozialarbeit, Hilfen bei Wohnungslosigkeit und ja. Das ist so im Großen und Ganzen unser Feld.
Mhm. Du hast jetzt einige Themen benannt, wo man tatsächlich so überlegt, wie kann man das eigentlich digital abbilden? Also so Themen von Betreuung von Jugendlichen. Wie kann das digital funktionieren?
Das ist eine gute Frage. Also vorweg ersetzt, das muss man deutlich sagen, ersetzen die digitalen Angebote niemals die persönliche Betreuung. Sie sind immer nur eine Ergänzung. Das finde ich ganz wichtig und deswegen die Vorstellung, die man in den 90er Jahren mal hatte mit mit E-Learning, so nannte es man damals, konnte man im großen Maße Lehrpersonal einsparen. Das ist schlicht Unsinn. Das haben auch die großen Unternehmen gemerkt, die sowas mal eingeführt haben. Also die digitalen Angebote können nie mal immer nur eine Ergänzung sein, davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber sie haben eben große Vorteile, weil man auf bestimmte Situationen flexibler reagieren kann und die besondere Situation war letztes Jahr eben die Pandemie, auf die man dann eben flexibel reagieren konnte. Und was man mit den Jugendlichen machen kann, ganz basal, man kann mit ihnen telefonieren. Also Mitarbeiterinnen erzählen Ende März, Anfang April von stundenlang Telefonaten mit einzelnen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern, die einfach zu Hause völlig verloren und alleine waren und um die man sich ganz intensiv kümmern musste. Und dann telefoniert man auch schon mal 3 oder 4 Stunden mit dem Teilnehmer.
Mhm. Das heißt, wir sind noch nicht bei den großen digitalen Kommunikationsthemen, sondern beim Telefon.
Das war sozusagen der Anfang. Und dann hat sich das erwachsen. Unsere Auftraggeber haben sehr darauf geachtet, dass all das, was wir tun, DSGVO, also datenschutzkompatibel sein muss. Deswegen sind manche Programme, die sonst vielleicht viel genutzt worden sind, von vornherein nicht nutzbar gewesen. Wir haben zum Beispiel deswegen eine eigene App entwickelt, eine eigene Chat-App, die Jugendbildung Hamburg Chat-App, die sowohl Messenger, also wie eine WhatsApp funktioniert, mit der man aber auch Audio- und Videotelefonie machen kann und die eben bei uns auf dem Server läuft auf Basis eines Open-Source-Produkts und deswegen 100% DSGVO-kompatibel ist. Und damit war es dann auch möglich, Videotelefonie zu machen, sich auch mal wieder anzugucken und Audiotelefonie, aber eben auch einfach so ein Chatkontakt. Daneben haben wir natürlich auch, das hatten wir auch schon vorher, eine Lernplattform, LMS, aufgesetzt, ein Learning Management System, welches am Anfang, weil die Teilnehmer ja immer alle bei uns sind, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht so richtig wussten, wozu soll das eigentlich gut sein. Und das stand von einem Tag auf den anderen im Zentrum unserer Aktivitäten, dass wir über die Plattform eben auch Lerninhalte vermitteln konnten. Gerade für die Jugendlichen, die in Ausbildung sind, ist das ganz, ganz wichtig gewesen.
Ich würde gerne einmal nochmal weiterfragen. Das Thema Learning Management System, ich weiß, dass es bei euch Moodle ist und ihr hattet es auch schon vorher und ihr habt es dann in dieser Zeit weiter vertieft und ausgebaut.
Ganz genau so.
Wie ist das angenommen worden von den Kollegen und Kolleginnen?
Also ich sage ja, am Anfang, vor der Pandemie, gab es eine gewisse Skepsis, weil all solchen digitalen Instrumenten immer das Image beihängt, sollen wir hier abgeschafft werden? Soll anstatt der Lehrer jetzt ein Computer den Unterricht übernehmen? Jetzt mal ganz platt gesagt. Ich habe ja schon erzählt, dass ich das für Unsinn halte. Und diese Skepsis hat sich dann aber schnell gewandelt, wenn man das einmal ausprobiert hat und sieht, was man da Tolles mit machen kann. Dann sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sofort Feuer und Flamme. Aber es braucht immer 1, 2, 3 Leute oder ein Team, die vorangehen, die zeigen, wie gut es funktioniert. Und dann mit guter Praxis kann man dann auch am besten die Skeptiker und Skeptikerinnen überzeugen.
Und wie habt ihr das gelöst? Habt ihr im Großen Stil Schulungen für die Mitarbeiterinnen aufgesetzt?
Ja, natürlich. Sind alle Mitarbeiter geschult worden, inzwischen, also ich gehe davon aus, das war zumindest der Plan, wir haben die alle geschult, einmal in so eine Gruppenschulung, in Einzelschulung, in Beratung, in Online-Schulung, Präsenzschulung, also wir haben alles Mögliche gemacht, was da so geht. Und die Vorteile von Digitalisierung haben wir eben, glaube ich, auch sozusagen im Prozess auch gezeigt, weil ich hatte im Ende 2019 eine Mitarbeiterin eingestellt, beziehungsweise die hat die Stelle gewechselt als Referentin für das Thema E-Learning, für das Thema Digitalisierung und die ist dann schwanger geworden, sodass sie im Sommer über aus der Elternzeit, aus dem Mutterschutz und aus der Elternzeit heraus von zu Hause aus die Digitalisierung vorangetrieben hat und da haben sozusagen auch die anderen, auch die skeptischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen, welche Vorteile das haben kann.
Du hast einen ganz wichtigen Aspekt benannt, dass die digitale Lehre immer komplementär ist oder additiv zur analogen Lehre. Er kann sie nicht ersetzen und das habt ihr jetzt noch mal konkret erleben können und die Mitarbeiter haben es auch verstanden, in Anführungsstrichen. Ich finde den Aspekt wichtig, deswegen hake ich noch mal nach. Du hast es als vorher als eher einen Skeptizismus beschrieben, der in der Belegschaft war, der sich aber aufgelöst hat.
Ja, also ist es ja nie schwarz und weiß. Wir sind über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da ist es nicht schwarz oder weiß. Erst waren alle skeptisch und dann sind alle begeistert. Aber die Haltung hat sich schon deutlich geändert, finde ich. Und je weiter die digitalen Produkte danach ausgebaut sind, je mehr man wirklich Gutes sehen kann, desto mehr überzeugt es dann auch. Mhm. Also da muss man, und das finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm, da muss man einfach erstmal in Vorleistung treten und zeigen, mhm, was es Gutes gibt und was es kann. Und dann kann man die Leute auch mitnehmen.
Mhm. Und ich finde deshalb das so interessant, weil Digitalisierung ist nichts, was man vorgibt und sagt, so machen wir das jetzt und dann sind wir digital. Man muss es ja erleben.
Genau.
Ohne Erleben, genau, wird es nichts.
Also es klingt so immer so furchtbar, mhm, abstrakt, wenn man, ja, sowas erklärt, was da eigentlich geht. Und wenn man sieht, erschließt es sich viel einfacher. Mhm. Das ist für uns, für die Chefs, aber auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein schönes Aha-Erlebnis gewesen, auch für die eigene Pädagogik, mhm, gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mhm. Erklär nicht so viel, sondern zeige es ihnen.
Ja, also bevor wir gleich nochmal die Digitalisierungsstrategie, also all die Themen, die, mhm, bei der JBH eine Rolle spielen, betrachten, ihr habt auch Content dazu gekauft. Das weiß ich jetzt zufällig und es ist eine gute Idee, weil man ein sehr hochwertiges fachliches Thema dann noch bedienen kann. Wie würdest du das ausführen?
Ja, wir hatten am Anfang 2020, noch bevor der Pandemie, gesagt, die beiden großen Ausbildungsberufe, die wir haben, Kaufleute im Einzelhandel und Kaufleute für Büromanagement, die möchten wir eigentlich gerne komplett digital abbilden. Und da hatten wir die Idee, den ganzen Content produzieren wir selber. Mhm. Und dann kam die Pandemie und wir waren unter Druck und haben gesagt, wir brauchen schnell was. Mhm. Und dann haben wir den Markt sondiert und einfach festgestellt, es gibt richtig guten Content, richtig gute Angebote. Es gibt auch gute Konditionen, also wo man sehr flexibel die Accounts dazu kaufen oder wieder abstoßen kann, wo man zwischen den Ausbildungsberufen wechseln kann und so. Und das hat uns einfach überzeugt und ist, glaube ich, im Endeffekt auch günstiger, als wenn ich das in Arbeitsstunden umrechne, wenn man, mhm, das alles selber macht. Mhm. Und es ist eben von einem Tag auf den anderen dann auch alles da. Und das hat uns einfach auch total geholfen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben von einem Tag auf den anderen die ganzen Inhalte auch digital unseren Auszubildenden zur Verfügung stellen konnten. Mhm. Das hat uns, glaube ich, was Prüfungsvorbereitung angeht, uns und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Auszubildenden, ein Stück weit gerettet. Denn wir hatten in 2020, und das finde ich eine wirklich beeindruckende Leistung, ich habe es gerade letzte Woche nochmal überprüft, weder mehr Abbrüche noch weniger, eine geringere Erfolgsquote in der Ausbildung. Das ist gleich geblieben. Mhm. Und das, finde ich, ist unter den Pandemiebedingungen und wenn man hört, was so in Schulen manchmal abgeht, wirklich eine großartige Leistung von, mhm, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und aber auch von den Auszubildenden, die das alles mitgemacht haben.
Mhm. Ich finde es so schön, dass man jetzt quasi auf ein schwieriges Jahr zurückblicken kann und sich auch richtig daran freuen kann. Und du hast es jetzt sehr wertschätzend formuliert und deine Mitarbeiterinnen nochmal sehr lobend erwähnt. Das gefällt mir richtig gut. Okay, wir waren jetzt beim Thema LMS und ich würde gerne einmal nochmal gehen in das Thema niedrigschwellige Arbeit mit Jugendlichen. Mhm. Und du hattest ja erzählt, es gibt eine App, darüber kann man kommunizieren. Digitales Streetwork.
Ja, das ist so ein Schlagwort, da kann man mal googeln, da findet, mhm, man einiges. Wir haben ein sehr niedrigschwelliges Projekt, das wird aus dem SGB II finanziert, aber es geht eigentlich darum, junge Menschen, ich sag mal, aufzusammeln, die gar nicht im System sind und zu gucken, ob sie überhaupt über SGB II gefördert werden können oder ob sie über den SGB VIII gefördert werden können. Also sozusagen junge Menschen, die durch alle Raster gefallen sind, irgendwie ins Hilfesystem wieder aufzufinden. Das Zentrum des Projekts ist eigentlich ein Café, was wir hatten. Das ist natürlich unter Pandemiebedingungen auch nicht so ideal. Aber es war auch schon vor der Pandemie spürbar, dass das Café war gut frequentiert. Es kamen viele Leute hin. Da kann man dann seine Klamotten waschen, wenn man vielleicht gerade keine vernünftige Wohnung hat oder so. Man kann da sich einen Kaffee kochen. Es wird jeden Tag zusammen gekocht, gegessen. Es gibt da eine Playstation. Man kann ferngucken, Musik hören und einfach mal so chillen und nebenbei sich dann auch ein bisschen Beratung und Unterstützung einsammeln. Das ist so die Grundidee. Mhm. Unser Projekt Café Dill in der Dillstraße im Univiertel. Aber wir haben festgestellt, ungefähr 3/4 der Leute, die da hingehen, sind männlich. Mhm. Aber es gibt eigentlich keinen Grund für die Annahme, dass es nicht genauso viele weibliche Leute, junge Menschen gibt, die auch Unterstützung brauchen. Und wir haben dann mal unsere sozialen Netzwerke angeguckt. Also das Café war schon weit vor der Pandemie sehr aktiv auf Instagram und auf YouTube und so. Und da haben wir im Nutzerverhalten festgestellt, dass da fast 3/4 junge Frauen sind, die digital Unterstützung suchen. Das heißt, die Angst haben, über die Schwelle dieses Cafés zu gehen, das sind diejenigen, die wir mit digitalen Angeboten erreichen. Das heißt, es ist eben noch niedrigschwelliger. Es ist ein Safe Space, den man da bieten, mhm, kann, wo keiner Angst haben muss, schief angeguckt zu werden oder... Das ist bei jungen Frauen offensichtlich immer noch viel größere Angst. Viele, die wir betreuen, haben eben auch mehrere größere psychische Probleme, sind entweder magersüchtig oder Adipositas, und das sind häufig auch Gründe, warum man sich auch in so ein niedrigschwelliges Jugendcafé nicht einfinden mag. Und für die ist es die digitale Ansprache total super.
Super interessant, dass das so ist.
Ja, genauso wie wir auch hausintern eine psychologische Sprechstunde machen und auch eine sexualpädagogische Sprechstunde. Das sind auch ganz wichtige Themen, und das kann man eben auch online machen und auch anonym. Und so kann man sich trauen sich eben Leute auch Hilfe zu suchen, die sich sonst nicht trauen würden. Und ich höre dann so ein bisschen, was da für Themen sind, und das kann ich verstehen. Da würde ich mich auch meiner Sozialpädagogin und meinem Sozialpädagogen, mit dem ich jeden Tag zu tun habe, vielleicht auch nicht öffnen mögen. Und da sind solche digitalen Angebote, gerade wenn man sie auch noch anonym machen kann, wirklich deutlich niedrigschwelliger.
Und im Grunde ist diese Erkenntnis durch die Corona-Pandemie möglich gewesen, weil ihr vorher das nicht vermutet habt.
Also es gibt dazu ja schon auch wissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen, die wir auch benutzt haben. Wir haben uns ganz viel mit der Amadeo-Antonio-Stiftung auch getroffen, die ja so Digital Streetwork irgendwie so ein bisschen aufgebracht haben, die das vor allen Dingen im Bereich Rechtsextremismusprävention nutzen. Da gehen die in Foren überall und versuchen, eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Ganz großartige Arbeit. Mit denen hatten wir uns auch getroffen. Aber es war uns nicht so dringlich. Dringlicher war erstmal der Aufbau des Cafés. Und wir haben die sozialen Netzwerke eher so ein bisschen nebenher betrieben, sage ich mal, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und mit der Pandemie war dann auch das Café geschlossen. Und dann ist der Fokus, hat sich gewandelt, ist rübergerutscht. Und da haben wir erst bemerkt, welche große Bedeutung die neuen Medien eigentlich haben können.
Welche Netzwerke bedient ihr ganz konkret? Auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs?
Also mit dem Café ist der Dreh- und Angelpunkt Instagram. Wir haben geguckt, man kann YouTube nutzen, aber das wird bei dieser Klientel nicht so angenommen, ist nicht so interessant. Und auch TikTok ist mehr zur Selbstdarstellung, zur Kommunikation, zum Netzwerke bilden, scheint uns Instagram immer noch das geeignetste zu sein. Wir nutzen auch Facebook, aber das ist, habe ich den Eindruck, eher für die Stakeholder, also für andere Kooperationspartner oder so interessant und gar nicht so für die Jugendlichen. Und WhatsApp nutzen wir nicht. Und Telegram, beides aus Datenschutzgründen. Unsere eigene Chat-App, da hatten wir mal die Idee, das wäre auch ganz niedrigschwellig. Das war so die Idee, du brauchst Hilfe, lad dir einfach die App runter und dann hast du mal einen Ansprechpartner. So war mal die Grundidee. Aber das funktioniert so nicht. Weil eine App hochzuladen, die ich nicht kenne, und damit mit Menschen zu kommunizieren, die ich nicht kenne, das machen die jungen Leute nicht. Also diese App wird ganz stark bei uns im Haus genutzt mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da sind und die sozusagen an die Jugendbildung angebunden sind. Aber niedrigschwellig ist die Nutzung dieser App nicht. Und deswegen planen wir jetzt, oder haben wir angefangen, so eine Chat-Funktion direkt über die Webseite zu nutzen. Interessanterweise sind Webseiten immer noch was sich die jungen Leute auch angucken. Und wo sie hingucken, die jetzt nicht zur Vernetzung direkt genutzt werden, aber zur Information ganz viel. Und über die Webseite, über eine Chat-Funktion auf der Webseite ist sozusagen die Kontaktaufnahme ganz niedrigschwellig möglich.
Wie erlebst du denn die Medienkompetenz bei der Zielgruppe, die ihr betreut, beziehungsweise auch die digitale Ausstattung? Sind die alle gut versorgt? Haben die gute mobile Geräte?
Also wir haben bei uns eine Erhebung gemacht mit den Teilnehmern und Teilnehmern, die bei uns sind. Und von dem haben gerade mal ungefähr 15% Zugang zu einem Rechner oder zu einem Laptop. Oh. Das ist sehr, sehr, sehr wenig. Und die tollen Vorstellungen, die man sich macht mit Videos und auf der Lernplattform, welche super coolen Content-Anwendungen es alles gibt, das fällt ganz schnell in sich zusammen, wenn man sagt, man muss mit dem Handy oder bestenfalls mit dem Tablet darauf zugreifen. Deswegen ist uns ganz wichtig, dass alles, was wir machen, auch übers Handy abrufbar ist und auch übers Handy nutzbar ist, weil ein Handy haben sie alle. Was viele nicht haben, ist ein vernünftiger Zugang zum günstigen WLAN oder so oder zu einer günstigen mobilen Internetanbindung, sodass das auch wirklich ein Thema ist. Auch Datencontent, also Content, der unglaublich viel Daten frisst, ist bei den Jugendlichen nicht so besonders beliebt aus diesen Gründen.
Habt ihr Möglichkeiten, Ausstattung möglich zu machen? Gibt es irgendwelche Fördertöpfe, die ihr nutzen könntet für die Jugendlichen?
Also das ist ein hartes, großes Thema. Es gibt ja diesen Digitalpakt für Schulen, und ich weiß, dass es auch schon politische Ideen gab, sowas wie einen Digitalpakt für Weiterbildung oder einen Digitalpakt für Jugendsozialarbeit zu generieren. Aber da, soweit ich das übersehe, ist man dann noch nicht über diese Idee hinaus und eigentlich relativ spät, finde ich. Es gibt Fördermöglichkeiten, die sind relativ kompliziert und auch immer so stark eingeschränkt, immer nur für spezielle Zielgruppen, zu speziellen Anlässen, in speziellen Kontexten. Das ist relativ unübersichtlich. Ich will aber jetzt auch nicht so meckern über unsere Auftraggeber, weil wir an einigen Stellen wirklich ganz schnell und unbürokratisch auch Hilfe bekommen haben, auch Geld für Hardware und für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum Beispiel im Bereich der Ausbildung. Das ging ganz einfach, dann hatten wir ein paar Laptops finanziert bekommen für die Jugendlichen. Das war echt super. Ansonsten muss man sagen, ein Stück weit müssen wir das auch aus eigenen Mitteln vorfinanzieren. Das finde ich aber in Ordnung. Erstens entspricht es unserem Auftrag und zweitens Teilnehmende, die wir auch durch Investitionen in Hardware oder in Software an uns binden, die bleiben bei uns und die werden uns dann auch weiter finanziert. Also denn so rum rechnet sich das dann auch wieder.
Nochmal das Stichwort Digitalisierungsstrategie insgesamt. Das, was du jetzt beschrieben hast, das sind die ersten Schritte und auch Erfolge gewesen. Was ist noch offen? Was würde aus diesem Jahr, wo schon klar ist, das sind To-Dos, die müssten jetzt angegangen werden?
Also ich finde dieser ganze Bereich nochmal Digital Streetwork, also dieser ganz niedrigschwellige Zugang zu Jugendlichen, das steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Das würde ich gerne auch ein bisschen systematischer angehen, vielleicht auch gucken, ob ich das mit meiner Uni-Anbindung auch ein bisschen wissenschaftlich begleiten könnte, weil das finde ich total interessant. Diese Erkenntnisse, die wir haben, dass wirklich der Zugang, also junge Leute, die sich sonst überhaupt nicht mehr an irgendwelche öffentlichen oder privaten Unterstützungssysteme wenden, dass die sich über das Internet Hilfe holen und dass man sie somit unterstützen kann, das finde ich eine spannende Erkenntnis. Und wir haben leider jetzt, gibt es ja die ersten Zahlen, dass die Zahl der Schulabbrecher zum Beispiel sich jetzt durch die Pandemie einfach mal locker verdoppelt hat. Das heißt, die Jugendlichen, die jetzt durch alle Raster fallen, die Zahl nimmt eher zu. Und deswegen finde ich dieses Thema niedrigschwelligen Zugang jetzt auch total wichtig.
Okay.
Und also das finde ich was unbedingt ausgebaut werden muss, diesen Bereich LMS und also Learning Management System und Content für die Auszubildenden, das ist ja eigentlich ein Standardthema in der Bildungsszene schon länger. Also da sind wir, da erwarte ich jetzt nicht so die großen Innovationssprünge, muss ich sagen. Aber wir sind da jetzt auf so einem professionellen Niveau, dass es wirklich eine gute Unterstützung ist, gerade für Teilnehmende, die vielleicht Kinder zu Hause haben und deswegen nur eine Teilzeitausbildung machen, für die Prüfungsvorbereitung oder ähnliche Themen, das ist einfach total super, wenn man zu Hause nochmal was nacharbeiten kann und unterstützt lernen kann. Aber ich habe ja schon gesagt, das wird den Präsenzunterricht aus meiner Sicht nicht ersetzen.
Jetzt haben wir im Moment alle berechtigte Hoffnung, dass die Pandemie insgesamt sich etwas entspannt. Die Impfungen können im großen Stil erfolgen. Was meinst du, ab wann kann analoger Unterricht wieder so stattfinden, wie wir ihn eigentlich kennen?
Also dieses Schuljahr sage ich nicht mehr. Vielleicht nach dem Sommer. Aber das ist schwer einzuschätzen, weil jetzt werden zwar die Lehrer und Lehrerinnen und auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiter alle sukzessive geimpft, aber was mit den jungen Leuten ist, das weiß keiner. Es gibt, soweit ich das gesehen habe, noch gar keine wissenschaftlichen Daten für die Nutzung von Impfungen für unter 16-Jährige. Und das muss erstmal geguckt werden, sonst sind die Lehrer alle safe, aber die Schülerinnen und Schüler eben nicht. Das finde ich ist ja auch kein Zustand, der tragfähig ist. Ich habe noch einen Bereich vergessen im Bereich Digitalisierung, den ich nebenher total interessant fand, wo auch nur auf Initiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was Totales erwachsen ist. Wir machen ja seit vielen Jahren Berufsorientierung an Hamburger Schulen. Das ist einmal Potenzialanalysen und dann auch so Werkstatttage. Und der Name sagt es schon, die Jugendlichen sollen eigentlich in Werkstätten gehen und zwei oder drei Berufe in der Praxis erfahren. Das ging natürlich nicht, wenn das bei uns geschlossen ist, wenn die Schülerinnen und Schüler keinen Präsenzunterricht haben, können sie auch nicht mehr zu uns kommen, um das in der Praxis zu erfahren. Und ich weiß, dass eigentlich deutschlandweit diese Werkstatttage nicht mehr durchgeführt werden. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich damit nicht zufrieden gegeben. Die haben gesagt, wir überlegen uns was und wir führen jetzt die ersten Werkstatttage digital durch. Und das funktioniert. Sowohl die Berufsorientierung, das Ausprobieren, wie ist ein Beruf, das haben wir digital angeboten und das finde ich total spannend. Da war ich selber hinterher total baff, was da möglich ist.
Das hört sich wirklich beeindruckend an. Wie ist das denn genau gelaufen? Beschreib mal.
Also der Hintergrund war, plaudere ich ein bisschen da aus dem Nähkästchen, andere Träger arbeiten da fast nur mit Honorarkräften. Ich habe festangestellte Mitarbeiter und die wollte ich beschäftigen. So, ich wollte die jetzt nicht entlassen, weil die Hoffnung war immer, nach der Pandemie haben wir wieder was zu tun. Und die hatten also ein bisschen Zeit und haben sich hingesetzt und sich was überlegt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, haben die sich hingesetzt und das aus dem Boden gestampft. Und die ersten Schulen, mit denen wir das jetzt gemacht haben, sind total angetan.
Das heißt, es ist gelungen, eine analoge Lehrperformance oder ja, letztendlich Ausprobierphase digital abzubilden.
Genau. Mhm. Und ich weiß noch nicht, wie wir das in Zukunft machen. Also jetzt, deswegen sagte ich, dieses Schuljahr wird kein Präsenzunterricht mehr stattfinden, wie man es kennt. Dies machen wir ja mit 8. Klassen. Die sind auch noch nicht mal in der Abschlussklasse, sind also nicht sozusagen die, die primär dran wären als Erste. Deswegen sind die alle zu Hause und die finden diese Angebote auch total interessant. Und ich kann mir für die Zukunft da wirklich ein hybrides Vorgehen vorstellen, dass wir diese digitalen Mittel auch im präsenten Unterricht nutzen. Das finde ich sowieso die Stärke an digitalen Angeboten, dass man dadurch flexibler wird. Mhm. Wenn ich eine Gruppe mit guten und nicht so guten Auszubildenden habe, dann habe ich im Frontalunterricht immer das Problem, dass entweder langweilen sich die Guten oder die Schlechten werden abgehängt. Mhm. Wenn ich jetzt im digitalisierten Unterricht habe, können die Guten sich mit dem Internet-Content auseinandersetzen, können sich damit weiterbilden und ich kann mich persönlich viel intensiver um die nicht so guten Jugendlichen kümmern. Also diese Möglichkeiten der Binnendifferenzierung wird zum Beispiel durch Digitalisierung deutlich erhöht.
Mhm. Ich hatte erst vorhin mit einem Lehrer gesprochen, der diesen Aspekt nochmal sehr hervorgehoben hatte und genau darauf hingewiesen hat, dass digitale Lehre immer eine sinnvolle Ergänzung ist, weil man nämlich den Zeitfaktor, wann lernt jemand Theorie und wie lange braucht die Person, sehr individuell lösen kann. Mhm. Und nicht alle gemeinsam in einem Klassenraum in dieser Stunde dann das machen müssen. Also insofern das additive Moment nochmal betont, das du gerade beschrieben hast. Mhm. Wenn du jetzt nochmal in die Zukunft blickst, einmal 2025 und einmal 2030, ganz visionär jetzt, Thema Digitalisierung. Bei der Jugendbildung Hamburg, was meinst du? Was kommt da noch?
Also ich glaube, dass wir viel selbstverständlicheren Umgang mit digitalen Instrumenten haben. Ich gehe sowohl 2025 als auch 2030 davon aus, dass die Jugendlichen immer noch zu uns kommen. Wir mhm. machen das dann auch so nett und kuschelig, dass sie auch gerne kommen. Mhm. Dass aber vielleicht Präsenz nicht unbedingt auch physische Präsenz immer heißen muss. Das heißt, dass man auch sagen kann, du kannst zu bestimmten Dingen, ist es obligatorisch, dass du da bist und bei anderen Sachen ist es fakultativ, da kannst du kommen oder kannst du es von zu Hause aus machen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube also, dass wir durch die Digitalisierung wesentlich flexibler sind. Alles andere, ich glaube, dass wir den Bereich niedrigschwelligen Zugang deutlich ausgearbeitet haben, dass wir vielleicht ganz viele tolle Sachen haben, die wir jetzt noch gar nicht wissen. Mhm. Ich bin ja sowieso nicht so ein großer Freund von so Planungsimperativen. Ich lasse mich auch mal gerne überraschen von dem, was passiert und reagiere dann ganz schnell. Das finde ich auch ganz spannend. Insofern finde ich diese Frage, wo stehen wir 2025, wo stehen wir 2030, sehr schwierig. Ja. Ich glaube, dass wir, das hat jetzt aber nicht so viel mit Digitalisierung zu tun, sondern eher mit der Pandemie und den Folgen, dass wir sehr viel zu tun haben werden, Jugendliche, die jetzt in Schulen abgehängt worden sind oder auch die Schule abgebrochen haben, wieder aufzubauen. Das heißt, unsere Arbeit wird, glaube ich, eher mehr werden und auch schwieriger werden. Und da können wir alle Ressourcen brauchen und da werden wir auch digitale Ressourcen für brauchen. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Und können wir doch mal einen kleinen Sprung machen zur NBS, wo ja universitäre Lehre stattfindet. Wie hat dort Corona die Lehre verändert?
Also die NBS hat wirklich von einem Tag auf den anderen den Schalter umgelegt, so höchst professionell und wir konnten quasi ab Schließung der Universität vom Tag danach haben wir digitale Lehre gemacht. Das hat richtig gut geklappt. Führt inzwischen nach über einem Jahr digitaler Lehre dazu, dass viele Studentinnen und Studenten das so genossen haben, weil das auch bequem macht. Mhm. Also ich hatte in der Evaluation, wir evaluieren ja alle Lehrveranstaltungen und da steht immer die Frage, ist für Sie digitale Lehre eine Alternative zur Präsenz? Finden Sie das vielleicht sogar besser? Und da schrieb eine Studentin oder ein Student, ich finde es besser, weil dann kann ich gemütlich auf der Terrasse sitzen und ein bisschen dem Dozenten lauschen. Mhm. Und das hat für mich nichts mit Studieren zu tun. Mhm. Aber und was man wirklich merkt, leider, ich weiß nicht, ob sich das vielleicht noch ändert mit mehr Routine, aber gerade die Studienanfänger, die ersten und zweiten Semester sind, es entsteht viel weniger Diskussion online, als sie präsent stattfindet und die Diskussion ist auch nicht so hochwertig. Mhm. Es ändert sich später ein bisschen und was mir auch auffällt und das ist, weiß man eigentlich, aber man erlebt es jetzt auch, digitale Kommunikation ist viel besser, viel lebhafter und viel intensiver, wenn man sich auch präsent mal kennengelernt hat. Mhm. Wenn man mit Menschen diskutiert, die man noch nie gesehen hat, die man nicht persönlich kennt, ist die Diskussion nie so intensiv.
Mhm. Also auch ein großes Bedürfnis nach Nähe, nach in echter Kommunikation, ne?
Ja.
Okay, aber das war nochmal interessant. Ich würde gerne dich zum Abschluss unseres Podcasts fragen, welche Persönlichkeiten dich in deinem Leben inspirieren oder inspiriert haben.
Oh Gott, das ist vielleicht eine Frage. Da fallen mir Hunderte ein, weil ich finde, Inspiration hat immer was mit Menschen zu tun. Und ich lasse mich wahnsinnig gerne inspirieren. Mhm. Also einmal natürlich, und das ist, steht ganz vorne an, ist mein Doktorvater. Der ist Professor Dr. Hans-Christoph Koller, der ist Professor für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg. Das ist für mich das Paradebeispiel eines Hochschullehrers, der nie von oben herab ist, sondern immer jeden Studenten und deren Äußerung total ernst nimmt und darauf eingeht und gleichzeitig trotzdem so unfassbar schlau ist. Also das ist wirklich, der hat mich in ganz vieler Art und Weise inspiriert und mich auch weitergebracht, ganz viel. Und als anderes würde ich jemanden nennen, auch ein Wissenschaftler inzwischen, aber der ist tatsächlich noch ein bisschen jünger als ich. Wir haben zusammen studiert und haben ganz viele Sachen gemeinsam diskutiert, haben gemeinsam Pläne geschmiedet, die zum größten Teil nichts geworden sind. Aber dieses Pläne-Schmieden hat unglaublich viel Spaß gemacht und hat uns beide auf ganz viele neue Ideen gebracht. Inzwischen ist er Professor, glaube ich, Professor für politische Soziologie an der Universität Marburg. Er heißt Sven Opitz und hat unglaublich schlaue Dinge gerade zur Neoliberalisierung von Bildung und der Gesellschaft und der Arbeitswelt geschrieben und geforscht, die ich alle total spannend finde. Aber ich meine auch persönlich, wir haben so viele Sachen zusammen gemacht, haben, was ja leider so ein bisschen in diesem Bachelor-Master-Studieren, was ja stark verschult ist, ein bisschen verloren gegangen ist, dass wir uns einfach mal in einem Seminar gedacht haben, das verstehen wir nicht, ohne dass wir mal Hegel gelesen haben müssen. Also haben wir uns zweimal die Woche abends bei einer Flasche Rotwein zum Hegellesen getroffen. Mhm. Und ich glaube, das machen die Studierenden heute nicht mehr. Da haben sie auch gar keine Zeit mehr für. Und diese Freiheit habe ich sehr genossen. Und da braucht man aber Leute, mit denen man das machen kann. Und Sven ist einfach jemand, der unglaublich schlau ist.
Oh, das hört sich sehr schön an. Ich hoffe, dass die beiden den Podcast hören werden und ihre Lobesworte auch zu hören bekommen. Ja, vielen herzlichen Dank, Frank Elster. Haben wir irgendwas nicht besprochen, was du eigentlich gerne noch hier reingepackt hättest?
Das fällt mir bestimmt ein, wenn ich nachher auf dem Rad wieder nach Hause fahre. Aber jetzt aktuell fällt mir erstmal nichts mehr ein.
Sonst wiederholen wir einen Podcast, beziehungsweise laden einer deiner inspirierenden Person ein zu einem Gespräch und du sprichst mit denen. Das wäre vielleicht auch mal ganz schön. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut zu hören, wie es bei der Jugendbildung Hamburg gelaufen ist und auch einen Einblick in die Northern Business School zu bekommen. Ich freue mich, wenn wir innerhalb unserer SBB-Gruppe im Austausch stehen. Das tun wir ja gemeinsam und immer schauen, wie Digitalisierung sich weiterentwickelt und was man anstoßen kann. Unser nächster Podcast wird zum Thema digitale Lehre sein. Wir schauen uns nämlich tatsächlich nochmal sehr vertieft das Thema an, wie verbindet man sinnvoll analoge und digitale Lehre und wie wird die Lehre der Zukunft in einer hybriden Form ja, individuelle Bedarfe sehr gut bedienen können.
Ja, wunderbar. Ich freue mich schon drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, für die Möglichkeit, hier so ein bisschen was zum Besten zu geben und bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie bis hierhin durchgehalten haben.
Vielen Dank, Frank Elster.